Wenn wir jetzt gemeinsam bedenken würden, was ursprünglich nicht zur Adventszeit gehörte, könnten wir sicherlich eine lange Liste aufstellen. Wir würden sagen, Adventskalender, ob es die wirklich gab, zweifelhaft. Nikolaus feiern, war das ein Thema in der damaligen Zeit? Oder die Weihnachtsmärkte besuchen? Und jetzt merken wir schon, wir könnten eine endlos lange Liste aufstellen, wo wir einfach ins Zweifeln kommen. Und das waren jetzt nur einige drei Sachen genau, die ich angesprochen habe. Also müssen wir uns fragen, was bedeutet denn Advent eigentlich? Und warum ist es in unserem Kirchenkalender so hervorgehoben? Ich sagte das bereits gerade schon in der Einleitung. Das kommt erstmal Advent aus dem lateinischen Adventus und bedeutet so viel wie Ankunft. Und für Christen ist diese Adventzeit die Vorbereitungszeit, wie ich schon sagte, für das zweite Kommen Christi auf Erden. Das erste werden wir durch Weihnachten erinnert und das zweite eben besonders an dem zweiten Adventgottesdienst. Nun hatte ich ja auch in der Lesung, sowohl im Jesaja 35 im Alten Testament, wie auch im Neuen Testament, im Lukasevangelium, davon gelesen. Und wir haben selbstverständlich weitere Texte, die uns da zur Verfügung stehen. Ein sehr bekannter, auch immer wieder gerne genommen, ist aus der Offenbarung 22,12. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Und deswegen ist heute dieser zweite Advent ein besonderer Tag, um darüber nachzudenken, was passiert, wenn Jesus wiederkommt und wie wird es sein, wenn er wiederkommt. Natürlich kann uns Gott heute jederzeit abrufen und dann müssen wir auch vor ihm stehen. Aber wir sprechen jetzt nicht von dem plötzlichen Tod, der uns erwarten kann, sondern wirklich von dem geplanten, dass Jesus wiederkommen wird. Und deswegen hatte ich auch gerade dieses Lied singen lassen, Amen, Amen, lauter Amen. Er bindet sich an sein Wort. Und nun möchte ich gemeinsam mit euch einmal reinschauen in das Wort aus Matthäus 24, die ersten 14 Verse, was er sagt zur Wiederkunft. Und auch da würde ich mich freuen, wenn es möglich ist, aus Respekt vor dem Wort Gottes aufzuschauen. Es heißt in Matthäus 24, und Jesus ging aus dem Tempel fort, und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf den anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen, für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinen Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Und werdet hören von Kriegsgeschrei, Kriegen und Kriegsgeschrei, seht zu, erschreckt nicht. Denn das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Es werden Hungersnöte sein, Erdbeben hier und dort. Das alles ist aber der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten und werden gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Ruhm verkündige. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Ja, ich habe das überschrieben mit die erschreckende Verheißung. Die Jünger zeigen, die Jünger fragen und dann kommen die Ausführungen Jesu. Was ich danach habe, das sind quasi die Unterpunkte. Die Verführung, die Verwüstung und Verzweiflung, die Verwässerung und Verhetzung, die Verkündigung. Das sind quasi Unterpunkte zu dem, was Jesus sagt. Bevor ich aber jetzt zu dem ersten Punkt komme, möchte ich die letzten zwei Verse des vorangegangenen Kapitels aus 23, die Verse 27 und 28 lesen. Auch bekannte Verse, die wir alle kennen. Da sagt Jesus: Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihren Flügeln, und ihr habt nicht gewollt. An dieser Stelle zitiert jetzt Jesus den Propheten Jeremia und den Psalmisten David. Jeremia 22,5, Psalm 69,26. Da zitiert Jesus die Worte: Siehe, euer Haus soll euch wüst gelassen werden. Da müssen wir jetzt kurz drüber nachdenken. Schon bei dem Bau des ersten Tempels durch Salomo gibt es eine ganz gravierende Nachricht an das Volk und auch eine Warnung zugleich. Denn da heißt es in 1. Könige 9, die Verse 6 bis 9, also da spricht Gott jetzt nach der Erstellung des Tempels: Werdet ihr euch aber von mir abwenden, ihr und eure Kinder nicht halten meine Gebote und Rechte, die ich euch vorgelebt habe, und hingehen und anderen Göttern dienen und sie anbeten, so werde ich Israel ausrotten aus dem Lande, das ich ihnen gegeben habe. Und das Haus, das in meinem Namen geheiligt habe, will ich verwerfen vor meinem Angesicht, und Israel wird ein Spott und Hohn sein unter allen Völkern. Und dies Haus wird eingerissen werden, so dass alle, die vorübergehen, sich entsetzen werden und höhnen und sagen: Warum hat der Herr diesem Land und dieses Haus das angetan? Dann wird man antworten: Weil sie den Herrn, ihren Gott, verlassen haben, der ihre Väter aus Ägyptenland führte, anderen Göttern angenommen haben und sie angebetet und ihnen gedient haben. Darum hat der Herr all dieses Unheil über sie gebracht. Die Jünger sind jetzt ein wenig dazwischen. Sie kennen sicherlich, diese Möglichkeit besteht, dass sie das Wort kennen, dass der Tempel einmal nicht mehr sein wird. Sie haben auch schon erlebt und gehört, dass der erste Tempel von Salomo geschliffen wurde. Und jetzt kommt offensichtlich etwas, was sich wiederholen wird, dass selbst dieser Tempel, der da steht, nicht für immer sein wird. Und die Jünger sehen natürlich diesen imposanten Tempel mit dieser großen Anlage, zeigen auch noch mal auf die Gebäude, sehen alles. Und das ist jetzt der erste Punkt in Matthäus 24. Und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude. Und jetzt entwickelt sich eine Geschichte, die wir vielleicht schon mal gehört haben, die spannend ist, die in jedem Kindergottesdienst erzählt werden kann, weil sie so verständlich ist. Es entwickelt sich eine Geschichte auf dem Wege von dem Tempel zum Kidrontal. Also Jesus verlässt mit den Jüngern den Tempel, die Tempelanlage, geht. Und wahrscheinlich sind wir jetzt in einer Zeit der untergehenden Sonne, können uns vorstellen, dass die leuchtenden, gelben, weißen Marmorsteine in der Sonne sich unglaublich schön widerspiegeln. Dann noch das goldene Dach um den Tempel musste wohl majestätisch in der Sonne geglänzt haben. Also es muss wirklich eine richtige Augenweide gewesen sein. Und der jüdische Talmud sagt, wer den Tempel des Herodes nicht gesehen hat, der hat seinen Lebtag keinen schönen Bau gesehen. Also es ist sehr verständlich, dass die Jünger jetzt schwer beeindruckt sind von dem, was sie gesehen haben, aber auch von dem, was Jesus zu ihnen gesagt hat. Und Jesus nimmt jetzt diesen Gedanken der Jünger in dieser Situation auf und er spricht zu ihnen: Seht ihr das nicht alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird nicht ein Stein auf den anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Ja, die Jünger haben gesehen. Ja, die Jünger haben nicht verstanden, was Jesus ihnen sagen wollte. Die Augen Jesu sehen weiter als unsere Augen. Und das ist auch gleich die erste Anwendung, die ich mit euch an der Hand geben möchte, die ihr nach Hause tragen solltet. Jesus' Augen sehen mehr als unsere irdischen Augen. Und deswegen stellen wir uns demütig unter dem Wort Gottes und versuchen nicht mit unserem begrenzten Verstand all das zu erklären, was wir eh nicht verstehen. Wir müssen uns den Augen und den Worten Jesu anvertrauen und demütig das stehen lassen, was wir eben nicht verstehen. Die Jünger handeln aber jetzt hier folgerichtig. Sie tun nicht so, als würden sie schon alles verstehen, sondern die Jünger handeln wie ehrliche Kinder und stellen Fragen. Und deswegen auch die Antwort in dem zweiten Punkt, die Jünger fragen. Als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren: Sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Nochmal, die Jünger vertrauen den Worten Jesu. Sie glauben ihm, aber sie können nicht fassen, was sie gehört haben. Weil das Denken Jesu jetzt nicht in ihr Denkschema passt. Und das ist gleich die nächste Aufgabe, die wir vielleicht mitnehmen können nach Hause, dass wir uns dem Worte des Herrn Zeit nehmen, zu widmen, zu studieren. Jesus sitzt auf dem Ölberg, was uns ein Stück weit an die Bergpredigt erinnern kann. Und hier hilft uns jetzt das Markus-Evangelium ein wenig weiter. Im Markus-Evangelium heißt es in dieser Parallelstelle: Als er auf dem Ölberg saß gegenüber dem Tempel, fragten ihn Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas, als sie allein waren: Sage uns, wann wird das geschehen? Also wir haben jetzt nicht die Schar der Zwölf, sondern wir haben diese vier vor uns: Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas. Die Jünger trauen ihm. Und jetzt kommt das Instrument, was die Schrift uns schon im Alten Testament gibt. Da geht es nämlich die Frage: Woran erkenne ich eine wahre Prophetie? Man hört hier vieles. Woher soll ich wissen, dass das wahr ist, was ich höre? Und das ist etwas, ein Schlüssel, den wir mitnehmen müssen, auch gleich in der Predigt. Ich lese ihn jetzt einmal aus 5. Mose 18, die Verse 21, 22. Da heißt es: Wenn du aber in deinem Herzen sagen würdest, wie kann ich merken, welches Wort der Herr nicht geredet hat? Wenn der Prophet redet in dem Namen des Herrn und es wird nichts draus, dann ist es ein Wort, das der Herr nicht geredet hat. Der Prophet hat es aus Vermessenheit geredet, darum scheue dich nicht vor ihm. meiner Zeit als Missionar in Afrika habe ich das eine oder andere mit Voodoo-Priestern zu tun gehabt. Und ich kann mich konkret an eine Situation erinnern, da hüpfte er und sprang vor mir und noch zwei weiteren Begleitern und machte irgendwelche Aussprüche und rief etwas, was keiner verstanden hat, nicht nur ich nicht, sondern die Einheimischen auch nicht. Also, was er gesagt hatte, konnte gar nicht geprüft werden, ob es eintrifft oder nicht, weil man es nicht verstanden hat. Jesus ist da ganz anders. Schon alleine nur bei dem Spruch in Johannes, Lazarus, sage dir, komm heraus, konnten sofort alle sehen, was geschieht. Und so ist auch das, was wir jetzt gleich hören werden, überprüfbar, ob die Worte Jesu wahr sind oder nicht, weil wir nur unsere Geräte einschalten brauchen und in den Medien hören, wie es gerade aussieht. Jesus besaß diese Vollmacht, dass man im Augenblick überprüfen konnte, was geschieht. Auch wenn sicherlich Jahre vergangen sind, können wir doch sehen, wie es sich erfüllt. Also hier die dreifache Frage. Sage uns, wann wird das geschehen? Was wird das Zeichen sein für dein Kommen, für die Vollendung dieser Welt? Er sitzt auf dem Ölberg und entfaltet jetzt seine Endzeitrede. Und was Jesus dabei bezwecken möchte, ist, er möchte den Jüngern Antwort geben. Er möchte die Jünger aber auch vorbereiten und er möchte die Jünger und uns trösten. Und deswegen ist dieser Text aus Matthäus 24 zunächst zu verstehen an die Jünger Jesu, aber auch an die Jüngerschaft sogar an uns. Wann ist sehr präzise und rechnet also mit einer erlebbaren Nähe? Wann bezieht sich jetzt hier auf die Zerstörung des Tempels und wann betrifft natürlich Jerusalem? Wir wissen aus der Geschichte, wann es war, 70 nach Christus. Aber diese zeitlich befristete Verwerfung Israel ist ja auch zur selben Zeit der Beginn der Völkermission, wie wir das am Ende der Predigt hören werden. Das, was das Zeichen sein wird für sein Kommen, ist selbstverständlich langfristig angelegt und nicht plötzlich. Im Johannesevangelium sehen wir, dass das Kommen Christi eben damit auch verbunden ist, dass er Vorbereitungen für uns trifft. Jesus sagt in Johannes 14, die Verse 2 bis 3, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und dann sagt er, wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Die Vollendung des irdischen Zeitalters, dieses Äon für die Welt, ist noch nicht gewesen. Sonst wären wir nicht hier. Wir haben ja unterschiedliche Äons, also die Frühzeit, die Erdzeit, das Erdmittelalter, die Erdneuzeit. Und hier stehen wir heute in der Erdneuzeit in der Geschichte. Jesus wird so wiederkommen, wie er aufgefahren ist. Das ist auch die Botschaft, die wir zur Himmelfahrt hören. Wenn wir aus Lukas Apostelgeschichte 1 lesen, dass er auf einem Ölberg nahe bei Jerusalem aufgehoben wird und die Engel dann sagen, so wird er wiederkommen. Und Sacharja 14,4 heißt es, seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberg, der von Jerusalem liegt nach Osten hin und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, vom Osten bis zum Westen und sehr weit auseinander, sodass die eine Hälfte des Berges nach Norden und die andere nach Süden weichen wird. Also die Schrift sagt uns ganz klar, was passieren wird, wenn er kommt. Und hier noch einmal die aufrichtige Bitte der Jünger, sag uns mehr. Und jetzt komme ich zu den Ausführungen Jesu mit den Unterpunkten, die Verführung. Jesus antwortete und sprach zu ihm, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinen Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. In seiner Antwort spricht Jesus von der geistlichen Verführung, die immer möglich ist, die allerdings in der Endzeit im Besonderen auftreten wird. Die Verführung ist der Feind aller wahren schriftgemäßen Lehre. Und wenn Jesus jetzt sagt, seht zu, dass euch nicht jemand verführe, gibt er den Auftrag, besonders wachsam zu sein. Man kann sich selber belügen. 1. Johannes 1,8: Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Also wir können uns selbst betrügen. Wir können auch durch andere betrogen werden. In Römer 16 lesen wir das 17-18. Ich ermahne euch, liebe Brüder, dass ihr euch in Acht nehmt vor denen, die Zwietracht und Ärgernis anrichten entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt und euch von ihnen abwendet. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem Bauch. Durch süße Worte und prächtige Reden verführen sie die Herzen der Arglosen. Also ich kann mich selbst belügen, ich kann durch andere belogen werden und ich kann selbstverständlich auch durch Satan betrogen werden. Und das tut er und das können wir nachlesen in der Offenbarung 20, die Verse 1 bis 3. Die Warnung vor den Verführern setzt Jesus nach ganz oben auf der Liste. Die Verführung ist für die Gemeinde gefährlicher als die Verfolgung. Verfolgung eint eine Gemeinde. Verführung spaltet eine Gemeinde. Verfolgung lässt das Echte hervortreten und die Verführung das Unechte triumphieren. Während die Verführung also jetzt sich lautlos nähert, an uns herangetragen wird, kommen wir jetzt zu dem nächsten Punkt, die Verwüstung und Verzweiflung. Und da sagt Jesus, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, seht zu und erschreckt nicht. Denn das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Wenn wir das jetzt einmal auf diesen Blättern haben, die ich verteilt habe, dann seht ihr in Vers 4, seht zu, dass euch niemand jemand verführe, und in Vers 6 erschreckt nicht. Aber eigentlich ist das ja erschreckend. Und das, was wir gegenwärtig sehen und hören, begann alles mit dem Brudermord von Kain und Abel und ist zwischenzeitlich zu Weltkriegen ausgeweitet, das Morden und das Töten. Wenn wir nur jetzt an die zwei großen Sachen denken, die sich ereignet haben in den letzten Jahren, an den Krieg in der Ukraine oder auch gegenwärtig im Gazastreifen. Man kommt schon gar nicht mehr nach, die ganzen Kriege und Bürgerkriege zu zählen. Und deswegen reduziert man das und sagt, okay, ab 10.000 Tote nennen wir das Krieg. Aber es gibt ja viel mehr Not und Elend, was weltweit sich bewegt. Jesus macht uns Mut. Er sagt, seht zu, erschreckt nicht. Und ganz ehrlich, ich bin an dieser Schriftstelle immer wieder erschrocken, wenn ich das Leid und Elend sehe. Dann trifft es mich. Aber denken wir noch einmal dran, an das Instrument, wie kann ich einen wahren Propheten erkennen? Wenn es nicht eintritt, ist es der falsche Prophet. Wenn es eintritt, ist es der wahre Prophet. Und weil wir im Wort Gottes es mit der Wahrheit zu tun haben, deswegen war auch mein Wunsch, das Lied zu singen, Amen, Amen, lauter Amen. Es trifft zu, es tritt ein. Was wir gegenwärtig sehen und erleben, ist ja nur ein Teil von dem, was wirklich geschieht. Oder auch zum Beispiel jetzt hier in Vers 7, es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Früher kannte man regionale Hungersnöte, Afrika, Sahelzone. Aber heute haben wir Hungersnöte, die ganz anderer Art sind, die auch teils von Menschenhand gesteuert werden, wenn Schiffe bombardiert werden, Getreidelager bombardiert werden, sodass das nicht ausgeführt werden kann zu Menschen, die in Not sind. Und deswegen ist es wichtig, das in Erinnerung zu behalten, dass wir, wenn wir diese Zeichen sehen, nicht erschrecken sollen. Sie nehmen sie zur Kenntnis, aber wissen, dass es weitergeht. Jesus, ist es wichtig, dass wir vor der Realität nicht zusammenbrechen. Und die Gemeinde ist ja reingenommen in diese Zeit. Und deswegen können wir uns hier auch als Gemeinde zu trösten wissen mit den Worten Jesu aus Johannes 16: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Nicht die Furcht vor den Katastrophen, sondern die Hoffnung auf unsere Erlösung soll unsere Haltung sein. Und so lesen wir das hier auch in dem Wochenspruch: Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Jesu weitere Warnung ist gegen diese vorschnelle Erwarnung. Man kann ja sagen, ja, schlimmer kann es nicht kommen. Und Jesus sagt hier, das ist erst der Anfang der Wehen. Wie ich schon sagte, als Christen müssen wir jederzeit bereit sein, vor Gott zu stehen und diese innerliche Haltung haben, ihnen entgegenzutreten. Aber es gibt dann immer wieder so Spezialisten, zum Beispiel schon zu Luthers Zeiten war es ja so, dass er sagte, wenn morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch mein Bäumlein pflanzen. Und er erlebte schon zu seiner Zeit, wie Menschen sich ausrechneten, wann wohl die Wiederkunft Christi sein wird. Da war es der Pfarrer Michael Stiefel, aber nicht Stiefel mit IE, sondern einfach Stiefel ohne IE, in Esslingen am Neckar. Er war später noch Professor in Jena für Theologie und Mathematik. Dieser Professor, dieser Pfarrer Michael Stiefel, berechnete den Tag des jüngsten Gerichts einmal auf den 19. Oktober 1533 um 8 Uhr. Und die traurige Geschichte ist eben daran, dass schon die Landwirte nichts mehr bestellten auf ihren Äckern, dass sie Hab und Gut verkauften und der Weltuntergang kam nicht. Was aber kam, das waren die Soldaten des sächsischen Kurfürsten und nahmen Pfarrer Michael Stiefel fest wegen groben Unfugs. Und dann war er 4 Wochen lang in der Schutzhaft in Wittenberg und dann setzte er fortan seine Rechenkünste nur noch für weltliche Aufgaben ein. Er wurde dann Mathematikprofessor in Jena und was er erfunden hat, ist das, was wir heute noch kennen, das Wurzelzeichen. Das kommt aus seiner Zeit. Aber auch andere haben es versucht, auszurechnen, wann Jesus wiederkommt. Und da haben wir zum Beispiel den Amerikaner William Miller, Gründer der 7-Tags-Adventisten, oder Charles Russells von Zeugen Jehovas und weitere. Jesus gibt hier keinen Fahrplanpreis. Jesus sagt nur, wann die Zeichen sein werden. Und in der Kirchengeschichte, wie gesagt, kennen wir viele Beispiele. Jesus sieht also hier das Anfang der Wehen. Die endzeitliche Entwicklung hat, wie wir verstanden haben, ein großes Zeitfenster. Und das können wir auch an den Saatgleichnissen Jesu erkennen. Also wir stehen in der Spannung, der Herr kommt noch lange nicht und der Tag des Herrn ist schon nahe. Und da kann ich nur zitieren, was ich an dieser Stelle auch schon tat: Handelt, bis ich wiederkomme. Unser Auftrag ist, bereit zu sein. Ich komme jetzt zu dem nächsten Punkt, die Verwässerung und Verhetzung. Da sagt Jesus: Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten, und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Nach der Völkerkatastrophe folgt die Kirchenkatastrophe. Wir haben also jetzt hier Krieg, Machtkampf, Hunger, Erdbeben. Und jetzt haben wir Verfolgung, Abfall, falsche Prophetie, Gesetzlosigkeit. Da soll jetzt Druck aufgebaut werden. Man soll sich einschüchtern lassen. Das ist das Kennzeichen, was wir hier haben. Aber wir lernen, wir verstehen, dass wir durch diese Bedrängnisse in die Zukunft sehen sollen. Was hier passiert, ist die Fortsetzung des Märtyrums von Stephanus durch die Steine oder Jakobus durch das Schwert, Apostelgeschichte 12. Ich denke, dass wir hier in der Martini-Gemeinde gut aufgestellt sind, wenn es darum geht, über Christenverfolgung informiert zu sein. Das, was wir allerdings wissen, ist ebenfalls auch nur ein Beitrag. Und diese falschen Propheten, die kommen und verführen werden, werden auch hier vor unserer Gemeinde keinen Halt machen. Wir können in dieser Gesetzlosigkeit, in der wir auch leben, merken, wie das Wort Gottes verwässert wird, und auch die Auswirkungen sind spürbar zu sehen zu den Themen der Ethik und weiteren. Die Schrift sagt uns hier deutlich, die Liebe wird in vielen erkalten und die Liebe erkaltet immer dann, wenn sie sich von der Bindung der Gebote Gottes emanzipiert. Wir können das jetzt an vielen Schriftstellen nachlesen. Ich denke, das muss ich hier nicht belegen. Ich komme zu dem letzten Punkt. Für mich der schönste und der wichtigste, und deswegen habe ich ihn auch unterstrichen. Dieser Unterpunkt ist wichtig, weil wir von der Verkündigung reden. All das, was wir gehört haben, ist schrecklich, wird sich bewahrheiten. Aber der Punkt, der jetzt kommt, ist Vers 13 und 14. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Es wird trotz aller Verführung, trotz aller Verfolgung, trotz aller Bedrängnis, wird es echte Jünger Christi auf dieser Erde geben. Und mein Gebet ist, dass deine, eure und meine Enkelkinder und weitere Generationen dabei sein mögen. Beharrt hier hat eine Bedeutung, die aus zwei Richtungen zusammenläuft. Auf der einen Seite ist es das standhafte Ausharren und auf der anderen Seite das erduldende Tragen. Dieses Beide kommt hier in diesem Beharren zusammen. Jesus möchte uns vor zwei Irrwegen bewahren. Einmal, dass unsere Hoffnung alarmt, und das Zweite, dass wir den Suizid betreiben und aus Angst und Not den Weg versuchen, aus dem Leben zu scheiden. Er richtet jetzt den Blick der Jünger nach vorne. Und das ist das Schöne. Es wird gepredigt werden, das Evangelium. Und das stimmt genauso wie alles andere, was ich vorher auch gesagt habe. Du wisst selber, dass ich Missionar war mit meiner Familie und dass ich viele Missionare kenne, die ganz vorne an der Front stehen. Das Evangelium läuft auf unterschiedliche Art und Weise. In Bibelübersetzungen, übers Radio, in Bibelseminaren, wo Einheimische geschult werden. Das ist das Tröstliche. Es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt, zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Wir kommen raus aus diesem Druck in diese Gnadenzeit rein, dass das Wort Gottes gesprochen und verkündet wird. Und dass ich heute hier stehen darf, ist ja auch eine Tatsache, dass das sich bewahrheitet. Das Evangelium wird verkündet. Wir haben also hier etwas, was diese messianische Freudenbotschaft weiterbringt. Und das ist die Einladung an die Menschen auch heute, aus diesem Druck auszusteigen und sich dem Evangelium zuzuwenden. Die Teilhabe entscheidet sich am Kreuz auf Golgatha, ob ich dabei bin. und die Tilgung für die Verfehlung ist, dass ich mich vom Evangelium öffnen lasse und erkenne, dass ich ein Sünder bin. Wir haben also zwei Sachen, die wir beobachten müssen zum Ende der Zeit. Es wird schlimm und schrecklich sein, aber es wird auch verkündet und es werden Menschen rausgerufen. Vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dabei muss natürlich jeder selbst entscheiden, ob er das annimmt oder nicht. Die Evangelisation oder die Weltmission sind also quasi dieses Entscheidende für den Wiederkunft Christi. Die Jünger fragen nach dem Ende und die Antwort Jesu ist völlig anders, wenn wir sie heute beantworten lassen würden von Politikern oder Wirtschaftsweisen. Die Zeichen, die wir erleben, die wir wahrnehmen können, sind uns gegeben, um zu prüfen, wie wir das auch gesehen haben an dem Feigenbaum. Die Jünger zeigen also Jesu den Tempel. Und ich erinnerte daran, möchte das zum Abschluss nochmal tun, dass Jesu Augen mehr sehen als unsere. Die Jünger sehen nur den Tempel. Jesus sieht schon, dass kein Stein mehr auf dem anderen liegt. Und das Weitere ist auch gewesen, im zweiten Punkt, das Vertrauen in die Worte Jesu zu legen. Auch wenn wir nicht alles verstehen, was wir zugeben können, können wir doch glauben, dass es eintreten wird. Und dann wichtig mir die Verse in der Ausführung, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Wir übernehmen Verantwortung in dieser Zeit und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht verführt werden, sondern dass wir dem Wort vertrauen, auch wenn es vielleicht nach außen nicht mehr modern ist. Und das Zweite ist, erschreckt nicht. Wenn also Dinge auf uns zukommen, die grausam sind, sollen wir nicht erschrecken, sondern wir sollen uns an dem halten, was Jesus gesagt hat, dass Menschen zu der Zeit auch bei ihm sein werden. Mir ist sehr bewusst, dass das heute am zweiten Advent ein schwieriger Predigttext war. Ich möchte auch jetzt zum Abschluss das nicht irgendwie noch einmal runterbrechen mit meinen eigenen Worten. Ich möchte zum Abschluss noch vier Verse aus dem zweiten Timotheusbrief lesen, dass wir noch einmal uns unter diese Autorität des Wortes Gottes stellen. Der Apostel Paulus schreibt dem jungen Timotheus, so ermahne ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der da kommen wird zu richten, die Lebendigen und die Toten bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Und da sagt jetzt Paulus, predige das Wort, steh dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehre aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken, und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Amen.